Sie haben jetzt vor einiger Zeit den ersten Teil von Iwan Wischniewskis Arc-en-Ciel uraufgeführt. Jetzt kommt in Donaueschingen der zweite Teil dieses unvollendeten Stückes von Wischniewski. Warum passiert dies so spät? Warum war diese Uraufführung so spät? Und worin liegen die Schwierigkeiten?
Da wurde es ganz einfach, 6 Klaviere im Zwölftel-Tonabstand zu stimmen für ein Stück, das weniger als 10 Minuten dauert. Da ist das die Relation zwischen Aufwand und Ergebnis sehr problematisch. Ich halte Iwan Wischniewski für einen der ganz, ganz großen Komponisten des vergangenen Jahrhunderts. Komposition ist eine künstlerische Aktivität, die man allein eigentlich nicht machen kann. Man kann zwar allein Noten schreiben, aber man braucht als Komponist oder als Komponistin, man braucht Menschen, die diese Noten dann auch realisieren und man lernt aus jeder Aufführung. Und Komponieren ist ein lebenslanger Lernprozess. Das Ergebnis davon ist, dass es in der Geschichte keine oder fast keine Komponisten und Komponistinnen gibt, die von künstlerischer Relevanz sind, ohne dass sie jemals Kontakt mit der Aufführung ihrer Werke gehabt haben. Also ein Gegenstück zu Van Gogh unter den Komponisten gibt es nicht. Es gibt meines Wissens nach nur 2 Komponisten, die diese Isolation nicht mit Verlust an kompositorischer Qualität bezahlt haben. Das sind Charles Ives und Iwan Wischniewski. Und Iwan Wischniewski ist einer der ganz großen Außenseiter, einer der unbekannten Komponisten des letzten Jahrhunderts und meiner Meinung nach ein zu Unrecht nicht im Vordergrund stehender. Wischniewski hat sich systematisch mit Vierteltönen und später auch mit anderen mikrotonalen Systemen beschäftigt, hat da in einer Isolation, in einer Dachwohnung in Paris gelebt, wo er ein Pianino hatte, auf dem er allein vierteltönig spielen konnte. Also insofern hatte er Kontakt zum realen Klang, weil er selbst sein Interpret war. Andere hatte er nicht gefunden. Es gab nur ganz wenige Aufführungen in seinem Leben. Eine der wenigen war 1945 unter einem ganz jungen Dirigenten namens Pierre Boulez, den damals noch niemand kannte. Es gibt immer merkwürdige Parallelen im musikalischen Denken zwischen Boulez und Wischniewski. Wischniewski hat ein System der nicht oktavierenden Klangräume entwickelt und derartige nicht oktavierende Klangräume spielen ja in der Musik von Boulez eine ganz große Rolle, wenngleich sie ganz anders strukturiert sind als die Klangräume Wischniewskis. Und Wischniewski hat in einer frühen Zeit eine spirituelle Erfahrung gehabt. Und zwar, wenn ich den Tag richtig im Kopf habe, war es der 7. November 1918, wo er gleichzeitig alle existierenden Tonhöhen in einer klanglichen Vision gehört hat. Ich muss dazu sagen, dass dieser Tag genau der Jahrestag der russischen Oktoberrevolution gewesen ist. Und das ist insofern besonders bizarr, weil Wischniewski aus einer großbürgerlichen russischen Familie stammte. Sein Großvater war Finanzminister des Zaren und er war von seiner familiären Situation her sehr weit weg vom Kommunismus, hat aber sein Leben lang an kommunistischen Gedanken festgehalten. Es gibt sogar vierteltönige Arbeiterchöre, die allerdings erst 1988 in Graz im Musikprotokoll uraufgeführt worden sind, weil natürlich vierteltönige Arbeiterchöre nicht unbedingt das ist, was sich im Konzertleben halten kann oder dort einen Platz finden kann. Wischniewski hat ein Tonsystem gefunden, in dem er die Möglichkeit findet, harmonische Gestalten zu komponieren. Ein relativ eng definiertes Tonsystem, das aber in einer Hinsicht für mich besonders wichtig ist, weil Wischniewski vielleicht der erste Musiktheoretiker ist, der die Oktave von ihrem Ton stößt und der einen ganz wesentlichen Grundsatz formuliert, dass in der mikrotonalen Musik die Oktavposition der Töne genauso reflektiert werden muss wie in der tonalen Musik der Tonname. Oder anders ausgedrückt, ob ich ein C oder ein Cis spiele, ist in der tonalen Musik genauso signifikant, wie ob ich ein eingestrichenes C oder ein zweigestrichenes C spiele in der Harmonik Iwan Wischniewskis. Die Musik von Wischniewski kann man nur dann realisieren, wenn man die Instrumente zur Verfügung hat. Und es ist schon schwierig genug, zwei Klaviere zu finden, die im Vierteltonabstand gestimmt sind. Und man kann die Stücke auch nur üben, wenn man diese Instrumente zur Verfügung hat. Das heißt, die Möglichkeit, diese Musik aufzuführen, ist aus diesem praktischen Grund sehr eingeschränkt. Und sechs Klaviere im Zwölfteltonabstand zu organisieren, ist schon einigermaßen problematisch. Vielleicht sollte ich erzählen, wie das mit der Uraufführungssituation in Graz gewesen ist. Ich hatte damals die Möglichkeit und das Glück, eine Programmgestaltung des Musikprotokolls durchzuführen und ein ganzes Programm mit mikrotonaler Musik zu machen. Und ich wollte unbedingt dieses eine Stück uraufführen. Und es ist auch gelungen. Wir haben dann ein ganzes Konzertprogramm zusammengestellt mit Zwölftel- und Sechsteltöniger Musik. Und wir konnten dank der Mithilfe eines Klavierhauses das auch proben, weil der Besitzer dieses Klavierhauses hat die Instrumente, die in seinem Verkaufsraum waren, so gestimmt. Und auf diese Art haben wir die Proben machen können. Und ich habe hinterher nachgerechnet, dass ich für dieses Stück, das eben wie gesagt weniger als 10 Minuten dauert, haben wir 30 Proben gebraucht. Das hat vielleicht auch daran gelegen, dass der Dirigent Georg Friedrich Haas hieß. Der war nicht so, ich bin kein ausgebildeter Dirigent. Selma Kamprad schafft das natürlich mit wesentlich weniger Proben. Aber der Aufwand ist schon sehr groß, denn es verlangt, das ist das eigentliche Problem. Es sind 6 Menschen, die an 6 Instrumenten sitzen, aber sie müssen sich zusammen als ein einziges Instrument fühlen. Und das ist eine große Herausforderung. Und wenn man es schafft, auch ein wunderbares Erlebnis, weil man spürt, wie ein musikalisches Ganzes entsteht, in dem Melodien entstehen, wo jeder Einzelne nur einen Punkt dieser Melodie ist und diese Melodie dann so wie eine Perlenkette von einem Individuum zum anderen weiter sich entwickelt.